Mein Name ist Elmar Wiegand und ich spreche jetzt mit Klaus Weselski. Er ist seit 2008 Bundesvorsitzender der Gewerkschaft der deutschen Lokomotivführer, einer kleinen, schlagkräftigen, berufsständischen Gewerkschaft, die in seiner Ära kräftig gewachsen ist und längst nicht nur Lokführer organisiert, sondern auch Zugbegleiter, Bahningenieure. Die GDL hat nicht nur durch spektakuläre Streiks von sich reden gemacht, sondern auch in diesem Jahr mit der Gründung einer eigenen Genossenschaft oder einer, sagen wir mal, nahestehenden Genossenschaft, die Lokführer anstellt und verleihen will. Außerdem stehen wieder Streiks an, die vielleicht auch in der Weihnachtszeit stattfinden könnten. Die Mainstream-Medien beginnen schon auf Temperatur zu kommen. Am 1. November 2023 endet nämlich die sogenannte Friedenspflicht. Ja, hallo Klaus, schön, dass du da bist. Wie ist es denn eigentlich gewesen? Hat die DB sich im Großen und Ganzen an die Seite ihrer Abmachungen gehalten, die im Tarifvertrag vorgeschrieben waren?
Die DB hat den Tarifvertrag, den wir 2021 erstreikt haben, angewendet. Allerdings unter Verletzung des Tarifeinheitsgesetzes hat sie ihn plötzlich auf alle angewendet. Herr Seiler hat in der Pressekonferenz im September 2021 plötzlich verkündet, natürlich bieten wir das auch der EVG an. Die hatten damals 1,5% abgeschlossen, keine Corona-Prämie, weil sie dem Arbeitgeber auf den Leim gegangen sind unter der Überschrift, wir müssen jetzt einen Gürtel enger schnallen, Bündnis für unsere Bahn. Ich habe das abgelehnt, unter der Überschrift zu segeln, wir müssen Angst um unseren Arbeitsplatz haben. Wir sind systemrelevant geworden, die Eisenbahn ist das Verkehrsmittel der Zukunft. Da werden wir unseren Leuten bestimmt nie einreden, dass die Angst um ihre Arbeitsplätze haben müssen. Im Gegenteil. Und das sind alles Methoden, wo wir eben gesagt haben, machen wir nicht. Die Abschaffung der Betriebsrente war damals eine ganz große Nummer. Haben wir abgelehnt. Haben wir nicht mitgemacht. Deswegen mussten wir in den Streik. Aber der Knaller war, als wir das erstreikt hatten, hat die Bahn, der Personalvorstand Seiler, das der EVG einfach mit angeboten. Und dann haben die ganzen Segnungen, die wir erstreikt haben, plötzlich alle bekommen. Und das ist wieder dem Tarifeinheitsgesetz, denn zurzeit läuft ja Herr Seiler durchs Land und erklärt, der Weselski ist ein ganz kleiner Mensch, der hat bloß 18 Betriebe gemäß Tarifeinheitsgesetz und der schafft Tarifverträge nur für 10.000 Personen. An der Aussage werden wir ihn messen. Dieses Mal geht das so nicht durch.
Ja, es ist ein ganz spezieller Fall, den es in Deutschland so, glaube ich, kaum gibt. Also Union Busting mit Hilfe einer anderen Gewerkschaft. Das ist in den USA oder anderen Ländern, wo es so mehrere Gewerkschaften in einem Betrieb gibt, gang und gäbe, aber hier in Deutschland relativ selten. Aber schon die Vorgängerin Transnet wurde systematisch bevorzugt gegenüber der GDL. Ich verfolge das im Grunde schon sehr, sehr lange. Aber lass uns mal die EVG jetzt kurz beiseite lassen. Also ihr droht jetzt mehr oder weniger klar mit Streiks in der Weihnachtszeit, falls die Gegenseite sich nicht bewegt. Oder ich meine, die Weihnachtszeit ist ja noch ein bisschen hin. Gehört es zu eurer Strategie, euch unbeliebt zu machen oder zumindest das Risiko einzugehen, unbeliebt gemacht zu werden?
Weißt du, Elmar, das mit dem Unbeliebt ist immer so eine Sache. Es gibt eine klare Unterscheidung in der veröffentlichten Meinung, vor allen Dingen von solchen sogenannten Leitmedien, wie die mit den vier Buchstaben Bild. Das ist die veröffentlichte Meinung, die stimmt aber nicht überein mit der öffentlichen Meinung. Die öffentliche Meinung ist eine vollkommen andere. Ich rede mit so vielen Menschen und habe immer noch ein gutes Gefühl, dass gewerkschaftliche Betätigung in deren Augen eine gute Sache ist und viele wünschen sich eigentlich auch so eine starke und gute Gewerkschaft, wie wir das sind, weil der überwiegende Teil der Menschen in diesem Land sind Arbeitnehmer in abhängiger Beschäftigung. Und die können sich ganz gut vorstellen, wenn ihre Gewerkschaft etwas, nennen wir es mal einfach, streit- und streikfähiger wäre, dass sie ganz andere Ergebnisse erzielen könnten. Die Frage Weihnachten ist an der Stelle völlig gaga. Herr Seiler hat sie ins Spiel gebracht. Herr Seiler hat mir einen Brief geschrieben, nie mit mir Termine besprochen, abgestimmt, sondern hat mir einen Brief geschrieben, hat mir vier Termine genannt, einen im November, einen im Dezember, zwei im Januar und hat dann reingeschrieben, er will am 18. Dezember Weihnachtsfrieden. Und das habe ich abgelehnt. Ich habe ihm mitgeteilt, sie bekommen genau einen Termin und das ist der 9. November. Und was dann passiert, mache ich abhängig von dem Verlauf des ersten Verhandlungstages. Ich vereinbare keine Terminkette, um ein großes Kino zu machen und unsere Mitglieder hinzuhalten. Das war der erste Trick. Da habe ich in den Medien klare Botschaften gesendet, dass es eben nicht so ist, dass wir uns auf einen schriftlich vereinbarten Weihnachtsfrieden am 18. Dezember einlassen. Was dann Weihnachten wirklich passiert, da reden wir drüber, wenn es soweit ist. Und das ist das Interessante. Du sagst Union-Busting oder Gewerkschafts-Bashing. Im Endeffekt ist es schon so, dass die Medien sich jetzt heiß laufen. Die geilen sich an einer These auf, die mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit nie eintreten wird. Aber sie kochen die Leute hoch und die Wut steigt jetzt schon, obwohl wir noch gar nicht verhandelt haben. Wir haben noch gar nicht die Verhandlungen zum Scheitern gebracht. Das kann ja sein, die Bahn überrascht uns, wie andere Arbeitgeber auch. Die Nette in ihrer Gruppe hat die Verhandlung am zweiten Verhandlungstag eröffnet mit der klaren Botschaft, wir werden ihnen ein Angebot zur Absenkung der Wochenarbeitszeit machen. Und deswegen haben wir sie nicht bestreikt, sondern sind weiter im Verhandlungsmodus. Transdev hatte den Fehler gemacht, eine Woche vorher haben die uns mitgeteilt, sie kriegen ein Angebot übers Geld, aber über die Wochenarbeitszeit werden wir mit ihnen nicht verhandeln. Also haben wir sie erstmal bestreikt an dem Samstag 12 Stunden. Und deswegen ist es Schwachsinn, jetzt darüber zu reden, wann wir streiken, wie oft wir streiken, ob es Warnstreiks sind, wann die Urabstimmung kommt. Das kommt immer bitte schön eines nach dem anderen. Aber ja, diese GDL ist an der Stelle beinhart unterwegs und lässt nie zu, dass wir mit der Arbeitgeberseite ein großes Drehbuch schreiben und unsere Mitglieder verschaukeln. Was bei uns gilt, ist absolutes Vertrauen der Mitgliedschaft in den Vorstand. Selbst wenn wir uns darauf einließen, uns einzuschließen und im geschützten Rahmen zu verhandeln, hätten unsere Mitglieder keine Bedenken, dass sie zum Schluss verschaukelt werden und einen Abschluss serviert kriegen, der nichts taucht. Also so ein Emmer Gülle als ein Goldbarren verkauft. Das machen wir nicht. Wir belügen unsere Mitglieder nicht. Was geht, geht. Aber wir sehen auch keine Notwendigkeit, die Tarifverhandlungen irgendwo unter der Decke zu führen. Das ist eine Öffentlichkeit, die wir herstellen wollen, die wir über die Presse herstellen. Und dabei kommt es eben immer wieder zu solchen Auswüchsen. Du weißt, Journalie ist nur zufrieden, wenn sie mit irgendeiner Schlagzeile irgendwie die Leute ärgern kann oder auf den Baum bringen kann. Und das ist eben das Wort Arbeitskampf, das ist das Wort Streik, obwohl es die normalste Angelegenheit der Welt ist, dass Gewerkschaften, wenn es erforderlich ist, auch in den Arbeitskampf eintreten. Wir wären heute noch in der 80-Stunden-Woche und hätten keinen Urlaub, wenn Gewerkschaften sich nicht seit Jahrhunderten eigentlich auf den Weg gemacht hätten und für Arbeitnehmerrechte ordentliche, auch Kampfmaßnahmen durchgezogen.
Ja, und was sind eure Forderungen? Es sind, glaube ich, über 500 Euro für jeden, also einen Sockelbetrag, was wir sehr begrüßen. Wir sind prinzipiell eher gegen die Prozentforderung, weil dann die Gutverdienenden mehr verdienen und die kaum was verdienen, kaum mehr verdienen. Und dann ist die Verringerung der, ja, ist doch so, wenn einer 6.000 Euro kriegt, dann sind 5% reales Geld. Ich meine, die Grundnahrungsmittel kosten für alle gleich viel. Also da ist ein Sockelbetrag über 500 Euro, sogar mehr, und eine Verringerung der Wochenarbeitszeit fordert ihr, ne?
Also eine Marketingstrategie gefahren, wir haben gesagt 5 für 5. 555 als die erste monetäre Forderung für einen Festbetrag in jedem Datenfeld der Entgelttabelle. Aber ich widerspreche dir an der Stelle, weil es ist nicht richtig, auf Dauer immer Festbeträge zu machen. Du dampfst ein Entgeltsystem auf lange Strecke zusammen. Jetzt ohne irgendwie überheblich zu sein, aber ein Ungelernter, der angelernt wird, hat ein anderes Einkommen als ein Diplom-Ingenieur oder ein Ingenieur, der hat mehr Leistung, mehr Verantwortung, mehr Qualifikation. Dieses Entgeltsystem dampfst du bei immer wiederkehrender Festbetragsphilosophie zusammen. Das heißt, der Ungelernte nähert sich dem Hochqualifizierten. Und das ist auf lange Strecke nicht gut. Deswegen sage ich dir, dieser Festbetrag ist bei uns erstmalig, ich will jetzt nicht sagen einmalig, weil man kann es immer mal wiederholen, aber man darf es nicht ständig wiederholen. Unter solidarischem Aspekt, und deswegen ist es jetzt im Jahr 2023 zu unserer Forderung geworden, bei den Belastungen, die die Menschen draußen haben, aus der Inflation, egal was die Auslöser sind, ob von Corona die Inflation gekriegt haben, dann aus dem Ukraine-Krieg, jetzt kommt noch der israelische Krieg dazu. Wir haben eine hohe Inflation und am Ende des Tages ist die Wirkung auf alle gleich. Und deswegen haben wir uns diesmal entschieden, eine feste Größe. Wir erleben seit Jahren Personalmangel. Wir haben nie genügend Lokomotivführer an Bord bekommen. Die Arbeitgeber haben das immer beklagt, bedauert, aber sie haben kein vernünftiges Instrument gefunden, um diesen Personalmangel tatsächlich zu beseitigen. Deswegen gehen wir jetzt einen neuen Weg und sagen, Absenkung der Wochenarbeitszeit von 38 auf 35 Stunden, aber nur für Schichtarbeiter. Und zwar deswegen, weil wir halt lernen, dass in unserer Gesellschaft im Jahr 2023 die Uhren anders gehen, die Menschen anders ticken. Die Qualität des Lebens, der Freizeit, steht mehr im Vordergrund als in meiner Generation. Habe ich lernen müssen, hat wehgetan, aber ich habe es verstanden. Andere verstehen es wahrscheinlich nie. Wir haben es verstanden und haben gesagt, okay, wir haben Personalmangel, wir finden nicht mehr genügend Bewerber für unsere Lokführerstellen. Also müssen wir was ändern und da ist der Weg und der Wille, den wir haben. Wir verändern für Schichtarbeiter die Wochenarbeitszeit und bringen damit mehr Lebensqualität in das Gesamtgefüge. Weil gleich beim Lohn, das ist natürlich die entscheidende Komponente, eine Absenkung der Wochenarbeitszeit kann jeder. Aber da geht einher automatisch die Lohnabsenkung mit. Wir sagen, die Absenkung der Wochenarbeitszeit findet bei vollem Lohnausgleich statt, was den Wert der Arbeit nochmal erhöht. Ich denke, mathematisch kann das jeder nachvollziehen. Wenn ich für 35 Stunden 3.150 Euro bekomme oder für 38 Stunden 3.150 Euro, hat das halt einen Unterschied von 8,4%, ist 2,8 für jede Wochenstunde, jede Wochenarbeitszeitstunde, ist der monetäre Wert. Aber das tut den Arbeitgebern nie so weh. Geld würden sie noch einspielen. Sie argumentieren, weh tut, dass wir zusätzliche Leute ausbilden müssen, weil eben in einem durchgehenden Schichtsystem du nie die Arbeit verdichten kannst oder die Arbeit liegen lassen kannst, sondern es muss zu den Zeiten immer jemand an Bord sein. Ein Lokführer, ein Zugbegleiter, ein Fahrdienstleiter gehört aufs Stellwerk, ein Werkstattmitarbeiter gehört in die Werkstatt. Und da meine ich, unser Land und unsere Gesellschaft macht sich zu wenig Gedanken um diejenigen, die im direkten Bereich unterwegs sind. Hier reden alle über die Viertagewoche, hier reden alle über Homeoffice. Also es kann schöner gar nicht sein. Nur über die, die draußen mit ihrer Hände Arbeit wertschöpfend tätig sind, die Menschen durch das Land befördern, die dafür sorgen, dass die Eisenbahn rollt rund um die Uhr, über die redet kein Mensch. Und da haben wir uns aufgemacht und haben gesagt, das ist wichtig. Und deswegen, da haben wir auch richtig ins Schwarze getroffen, muss ich jetzt mal ganz offen sagen. Das merkst du an der Reaktion der Arbeitgeber, wir haben voll ins Schwarze getroffen.
Ja, wie ist die Reaktion? Die jaulen jetzt auf? Oder ich glaube, das ist bei der arbeitenden Bevölkerung, auch bei allen anderen, sehr populär. Ich beobachte es als großen Trend, dass die Leute nicht mehr Anhängsel der Maschine oder des Algorithmus oder der Personaldiensthaltung sein wollen, sondern mehr Zeit zum Leben haben wollen. Das sehe ich auch in meinem Bekanntenkreis, auch bei meinen Kindern, dass sie dann auf 4 Tage gehen wollen oder so. Ich denke, das ist ein großer gesellschaftlicher Trend. Auch da habt ihr ins Schwarze getroffen. Aber wie reagiert die Arbeitgeberseite, wenn man, soweit man das bisher sagen kann, was würdest du prognostizieren?
Mit Wolfsgeheul, weil sie wissen ganz genau, sie können die wie in der Verwaltung, kannst du sagen, okay, ich mache die 4-Tage-Woche, dann teilen wir uns rein. Ich mache jetzt nicht mehr 5x8 Stunden, also 40 oder 5x7, 36, was die 38-Stunden-Woche ist, sondern ich mache jetzt bloß noch 4, mache aber 9. 4x9 ist 36, da habe ich auf einmal als Arbeitgeber weniger zugesetzt. Die Menschen müssen aber dem Grunde noch die gleiche Arbeit erledigen. Die kommen dann 4-mal in der Woche, arbeiten 9 Stunden, aber der Stapel an Arbeit auf ihrem Schreibtisch ist derselbe. Da kommt keiner und sagt, ja, ich nehme was weg. Im Schichtsystem ist es so, für jede Minute, die wir einkürzen, müssen zusätzliche Arbeitskräfte eingestellt werden, weil es nie anders funktioniert. Es geht nie anders. Und das macht sie natürlich betroffen, weil sie haben die Ausbildungskosten. Und sie sagen, es ist unlogisch, in einem Mangelmarkt den Mangel noch zu vergrößern, indem ich die Wochenarbeitszeit absenke. Da sage ich als Antwort, wer 15 Jahre lang das Lied singt, wir haben zu wenig Leute, und mir jetzt mitteilt, dass wir nicht mehr genügend Interessenten in der Ausbildung finden, der hat keine Antworten auf die Fragen der Zeit. Und wir haben eine. Das Schichtsystem attraktiver machen. Und das auch richtig gut vermarkten. Nur Schichtarbeiter kriegen die Absenkung der Wochenarbeitszeit. Wenn man Montag bis Freitag arbeitet, egal wo, der kriegt die abgesenkte Wochenarbeitszeit. Nee, der bleibt bei 38 Stunden. Gibt ziemliche Diskussionen. Wo man so, ach, wieso denn und wenn dann doch alle? Nee, nie alle. Die Qualität für Schichtarbeiter muss verbessert werden, damit wir in die Zukunft hinein im Schichtsystem attraktiv bleiben. Weil die meisten wollen eigentlich nie am Wochenende arbeiten, wollen nie rund um die Uhr Dienstbeginn und Dienstende haben. Das ist die eigentliche Krux. Das nehme ich auch wahr in der Gesellschaft. Und deshalb ist von unserer Seite aus die Attraktivität anzuheben.
Ja, das würde ich auch so sehen. Ja, und jetzt seid ihr noch mit dem kühnen Plan angetreten, die Arbeitskräfte noch weiter zu verknappen bei der Deutschen Bahn, indem sich aus der GDL heraus angegliedert oder partnerschaftlich eine Genossenschaft gegründet hat, die selber Zugführer einstellt und verleihen will. Kannst du uns darüber was erzählen? Das ist ja auch ein außergewöhnlicher Plan, der im Grunde klingt wie vor 100 Jahren, als die Arbeiterbewegung noch Arbeitsbörsen unterhielt. In Frankreich gibt es sowas noch. Also eigentlich ein urgewerkschaftlicher Gedanke, dass man nicht nur Tarife abschließt, sondern auch die Verteilung der Arbeit selber kontrolliert. Das ist allerdings in Deutschland seit 100 Jahren in Vergessenheit geraten. Also hochinteressant, wie ich finde. Aber was hat das mit dem Tarifeinheitsgesetz zu tun und was ist der strategische Plan dahinter?
Also ich setze mal ganz vorne an. In den Köpfen vieler Menschen ist Zeitarbeit, also Personalverleihe, ein Schmuddelkind. Warum? Weil dort oftmals niedrigere Löhne zum Tragen kommen, weil man die Menschen über die Flexibilisierung an andere Arbeitsplätze, heute hier, morgen da bringt. Das hat so einen Negativ-Touch. Das ist in der Eisenbahn, im Eisenbahnsegment so nicht. Und zwar seit 2011 tarifieren wir auch die personaldienstleistenden Unternehmen. Die haben dasselbe Einkommen wie alle anderen Lokführer. Die haben, wenn sie Wochenmeister haben, das Einkommen, wie es überall in dieser Republik ist. Das sind also bei uns keine Dumpinglöhner, sondern die Personaldienstleister sind seriöse Unternehmen, die vernünftig Geld bezahlen, eine ordentliche Wochenarbeitszeit hat, die Arbeitszeitregeln mit der GDL tarifiert. Von daher hat das einen anderen Ruf, als so landläufig bekannt ist. Die Frage, warum eine GDL eine Genossenschaft gegründet hat, begründe ich und erläutere wie folgt. Die Deutsche Bahn hat sich 2021 aufgemacht, wendet das Tarifeinheitsgesetz an und entzieht Tausenden unserer Mitglieder die Segnungen aus unserem Tarifvertrag. Sie haben mit Ihrer Hausgewerkschaft EVG einen Tarifvertrag, der ist wesentlich flexibler, hat wesentlich weniger Planungsprämissen, keine Festigkeit in den Dienstplänen, kürzere Ruhen, 39 Stunden Wochenarbeitszeit. Das hat die Bahn gern, wenn sie daraus einen Vorteil generieren kann. Unsere Tarifverträge sind teurer und sie sind schwerer zu handeln, mit mehr Personal muss besetzt werden. Deswegen versucht sie das zu vermeiden. Entzieht von insgesamt 71 Betrieben bei Regio, Fernverkehr und Cargo, gibt sie nur uns in 18 Betrieben, gesteht sie zu, dass wir dort die Mehrheit haben. Obwohl sie wussten, dass wir in vielen anderen Betrieben in mehr als der Hälfte der Betriebe im DB-Konzern, was den Fahrbetrieb betrifft, haben wir die Mehrheit an Mitgliedern. Sie hat also wider besseren Wissens gehandelt, um unseren Leuten die Tarifverträge zu entziehen. Seit 2 Jahren klagen wir vor Arbeitsgerichten, wir sind jetzt im Landesarbeitsgericht in der zweiten Ebene und haben kein Ergebnis zur Anwendung des Tarifeinheitsgesetzes. Es geht um das Zählen, es geht um die Frage, wer hat mehr Mitglieder in dem Betrieb. Wir kommen einfach nicht vorwärts und die Arbeitgeberseite DB blockiert natürlich die Verfahren, wo es nur geht, Zeit schieben und. Und wir sind als GDL schlau genug gewesen, dass wir die Fragen unserer Mitglieder, wann habt ihr denn eine Lösung für das Thema, uns werden die Tarifverträge der GDL entzogen, das hat uns umgetrieben. Und deswegen haben wir in 22 schon ziemlich am Anfang in Strategiediskussionen uns die Frage gestellt, mit welchem Instrument können wir dieses Problem lösen, weil das Gesetz ist da, das ist eindeutig geschaffen, gegen starke Gewerkschaften, damit Arbeitgeber die Oberhand gewinnen, gegen uns geschaffen, gegen die Piloten, gegen die Ärzte damals geschaffen. Und da sind wir auf das Genossenschaftsmodell gestoßen, das etabliert ist, das übrigens auch nie von der Arbeiterbewegung erfunden ist. Es war Raiffeisen, der das Genossenschaftsmodell entwickelt hat und gesagt hat, wenn man sich in einer Genossenschaft zusammenschließt, muss das Ziel sein, dass die Mitglieder der Genossenschaft einen Mehrwert haben. Und das hat uns fasziniert und deswegen haben wir als GDL, ich bin Gründungsmitglied, unser gesamter Vorstand ist Gründungsmitglied, wir haben das Modell auf den Weg gebracht, haben das total geheim gehalten, in über ein halbes Jahr haben wir das geschafft, bei 50 Leuten, die das gewusst haben, die Geheimhaltung einzuhalten. Wir haben das erste Verfahren im Prüfungsverband durchstanden. Uns wurde bescheinigt, der Businessplan ist richtig, die Satzung ist in Ordnung und. Und dann der zweite Schritt beim Amtsgericht, die sogenannte Eintragung der Genossenschaft, die dann am 2. Juni erfolgte. Und alles ist unter der Decke geblieben, Gott sei Dank. Und am 5. Juni haben wir verkündet und haben natürlich die andere Seite erschreckt, weil die wussten sofort, was passiert. Ja, wir gehen gezielt an unsere Mitglieder ran und sagen, wenn ihr es nicht mehr abkönnt, beim Arbeitgeber zu arbeiten, der euch unterziehen will, der euch vorschreiben will, in welcher Gewerkschaft ihr zu sein habt, der eure Tarifverträge, die mit uns gemeinsam erkämpft habt, nie anwendet, der sich also gegen seine eigene Mannschaft stellt, dann habt ihr hier einen anderen Arbeitgeber, der ist wertschätzend, der hat einen guten Tarifvertrag und der garantiert euch auf lange Strecke, dass die GDL-Tarifverträge zur Anwendung kommen. Und jetzt kommt's. Und wenn du Mitglied wirst in der Genossenschaft, wenn du also Anteile kaufst, dann werden die Gewinne, wenn wir sie denn dann erwirtschaften, ausgeschüttet an die Mitglieder der Genossenschaft. Und plötzlich arbeiten diejenigen, die den Weg gehen, für sich selber. Die füllen nicht mehr im Seiler die Taschen mit 1,4 Millionen pro Jahr Einkommen, sondern die können, wenn das ganze Ding gut läuft, selbst davon partizipieren. Und das Genossenschaftsmodell lebt an der Stelle unter der Überschrift, die Wertschöpfung bringen, die sollen auch ein Stück weit was von den Gewinnen haben.
Ja.
Ist nicht Sozialismus, ist aber ein etabliertes Modell, was klasse funktioniert, wo ich sage, schade, dass wir so lange gebraucht haben. Wir hätten uns schon viele Jahre auf den Weg machen müssen. Aber unter dem Druck Tarifeinheitsgesetz ist das entstanden.
Nun ist ja die kapitalistische Welt von Konkurrenz und sowas geprägt. Aber meine Erfahrung ist dann doch, wenn jetzt sich diese Unternehmen bedroht fühlen, dann halten sie zusammen. Also ist es nicht sehr wahrscheinlich, dass sie euch auf so eine Art schwarze Liste setzen und einfach aus so einer Art Klassenbewusstsein. Und ich denke mal, die Unternehmer haben noch mehr Klassenbewusstsein als die Arbeitnehmer, dass die euch einfach gar keine Aufträge geben. Also ist das überhaupt zu erwarten, dass ihr da eine Marktposition bekommt?
Die Frage ist real, bin ich bei dir. Nur, wir haben so einen hohen Mangelmarkt beim Lokomotivführer, dass die Wettbewerbsunternehmen, und jetzt kommt die entscheidende Komponente, die GDL hat sich die ganzen Jahrzehnte gegenüber allen Unternehmen in einer gewissen Neutralität bewegt. Beinhart in der Tariflage, teuer, schwierig zu handhaben, aber sie sind ehrlich und geradlinig und sind vom Fach. Wenn wir also Tarifverträge verhandeln, wissen wir, wovon wir sprechen. Und wenn es die Arbeitgeberseite aufzeigt, das geht so nie, dann schauen wir uns das an und sagen, dann suchen wir gemeinsam eine Lösung, damit es geht. Wir haben uns also einen guten Ruf erarbeitet und wir sind auch auf die Unternehmen, die im Wettbewerb zur DB stehen, zugegangen, und zwar teilweise im Vorfeld, und haben denen aufgezeigt, was wir hier vorhaben. Das ist kein Instrument gegen die anderen Unternehmungen, sondern es ist ein Instrument gegen die Deutsche Bahn AG. Und der Unterschied ist, weder Transdev noch Netinera noch die HLB oder die Südwestdeutsche Eisenbahngesellschaft, keiner dieser Arbeitgeber will das Tarifeinheitsgesetz anwenden, weil er sagt, wieso soll ich meine Leute spalten? Wieso soll ich sie umerziehen wollen und ihnen mitteilen, in welche Gewerkschaft sie zu gehen haben, damit sie die Segnung aus dem Tarif bekommen? Ich mache das nicht. Ich halte das für völlig falsch. Ich mache Tarifpluralität. Wenn die EVG da ist und einen Tarifvertrag abschließt, mache ich das mit der, wenn die GDL da ist. Und wir sind dort in der weit überwiegenden Anzahl so gut vertreten und so gut organisiert, dass wir 70-90% Organisationsgrad in den Betrieben haben. Die Arbeitgeberseite will das nie und sie kooperiert an der Stelle und wird nach jetzigem Stand von der Genossenschaft sich Lokomotivführer ausleihen. Man darf ja nach dem Gesetz sowieso, ein halbes Jahr ist es, glaube ich, hat man so eine Karenzzeit, der sogenannte Drehtüreffekt. Also man darf nie einen Arbeitnehmer von der DB einstellen und ihn anschließend in die DB wieder verleihen. Aber die würden ihn von uns nie nehmen und unsere Leute wollen ja dort auch nie arbeiten. Die wollen nie bei einem Arbeitgeber schaffen, der sie missachtet, der sie nie wertschätzt, der ihm vorschreiben will, in welcher Gewerkschaft sie zu sein haben. Und von daher ist der Weg in die Genossenschaft für denjenigen, der sich dazu entschließt, der richtige.
Und wann soll es losgehen? Wann rollen die ersten Züge mit euren Beschäftigten?
Es ist schon losgegangen. Wir haben, wie gesagt, am 2. sind wir eingetragen worden, am 2. Juni. Am 5. Juni haben wir eine Großveranstaltung verkündet. Unsere Mannschaft war baff. Also ich kann euch sagen, es war verrückt. Das waren über 700 Leute in dem Saal. Und die waren für einen Moment sowas von geplättet über die Idee, über unser Schaffen und natürlich auch über die Frage, dass wir es so lange geheim halten konnten. Da sind spontan im Saal welche aufgestanden und haben gesagt, Klaus, ich kaufe hier den ersten Genossenschaftsanteil für 500 Euro. Ich finde es eine tolle Idee. Ich würde auch die 2000 kaufen, aber habe Verständnis, da muss ich erstmal mit meinem Haushaltsvorstand reden, um die anderen 3 Anteile noch zu kaufen. Es war gigantisch. Es war eine Welle von Sympathie und Zusammenhalt in dem Raum. Und das hoffen wir auch ausnutzen zu können. Also, wir haben 5. Juni bekannt gegeben. Am Anfang September, das ist ja ein Genehmigungsprozess, hat die Genossenschaft die Genehmigung bekommen, Arbeitnehmerüberlassung durchzuführen. Das muss von der Bundesagentur für Arbeit genehmigt werden. Wir haben die Genehmigung bekommen. Wir haben erst Mitte Oktober, erst vor 14 Tagen, haben wir den Tarifvertrag mit der Fair Train, mit der Genossenschaft geschlossen. Aber es ist nur der haustarifvertragliche Teil. Sie sind eingebettet in den Bundesrahmentarifvertrag für Personaldienstleister, den wir seit Jahren mit vielen anderen Unternehmen eben abgeschlossen haben, die Personalverleihe machen. Dort sind sie angehangen. Und wir werden die den Fehler begehen, mit denen als erstes die 35-Stunden-Woche zu vereinbaren. So nach dem Motto, das macht der Wieselski mit sich selber. Wir müssen sehr vorsichtig sein, dass wir da rechtlich niemandem eine Chance bieten, angegriffen zu werden. Trennung, Gegnerfreiheit gehört alles dazu. Und jetzt beginnen die Einstellungsgespräche. Wir haben also Interessenten, die haben Informationsveranstaltungen gemacht, beginnend in Nordrhein-Westfalen, weil dort eine große Menge Interessenten da ist und auch ein hochverdichteter Raum, sowohl Eisenbahnmenge als auch Personal ist dort eine große Menge. Und jetzt sind Einstellungsgespräche schon da, sodass wir die ersten einstellen werden in diese Genossenschaft. Und die kriegen wir auch entsprechend gut verliehen.
Ja, danke Klaus und viel Glück bei den Tarifverhandlungen. Und falls ihr streikt, werden wir das natürlich wieder solidarisch begleiten und gucken, wie diese Union Buster und die PR da funktionieren.
Vielen Dank dafür, auch für eure Teilhabe und Solidarität.